Hallo und einen schönen guten Abend hier im Bürgerfunk bei Radio Warendorf. Die AIDS-Hilfe Aalen ist wieder auf Sendung. Für euch am Mikrofon Wolfgang Speckmann. Und heute Abend ist mein Interviewgast Matthias Gerschwitz.
Hilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warendorf.
Endlich mal was Positives, Lesewoche mit Matthias Gerschwitz. Vom 13. bis 17. Mai war er wieder in dem Kreis Warendorf. Basierend auf seinem Buch Endlich mal was Positives berichtet er von seinem persönlichen Umgang und Leben mit HIV und beantwortete gerne die Fragen der Zuhörenden. Wir haben natürlich die Chance genutzt und ihn hier in die AIDS-Hilfe Aalen zum Interview eingeladen, wo er mir Rede und Antwort stehen musste. In der AIDS-Hilfe Aalen begrüße ich jetzt den Matthias Gerschwitz. Du hast jetzt hier deine Lesewoche, hast viel zu erzählen, aber bevor wir da in dieses Thema so direkt einsteigen, Matthias, würde ich doch noch ein paar Fragen stellen, so aus deiner Jugend, Familie, wie das so passiert ist. Also ich weiß, dass du in Wuppertal geboren bist.
Das ist eigentlich etwas, über das ich ungern rede, weil ich im zarten Alter von 6 Stunden bereits wieder nach Solingen entführt wurde. Meine Mutter hatte Wuppertal ausgewählt, weil, also wir wohnten ja in Solingen, aber meine Mutter hatte Wuppertal ausgewählt, weil sie da groß geworden ist. Und die Landesfrauenklinik scheint ein Quell der Freude für Millionen von Familien im Bergischen Land gewesen zu sein.
Mhm. Aber du bist auf natürlichen Wege zur Welt gekommen oder wurde da eine Zange, Saugglocke oder Ähnliches angewendet?
Nein, ich geruhte, mich etwas zu verzögern. Meine Mutter ist dreimal wegen mir ins Krankenhaus gefahren. Als sie nach dem ersten Mal wiederkam und offensichtlich kein Kind dabei hatte, meinte mein nächstälterer Bruder, der war damals 7, sagte, wo ist denn das Kind? Ach, ich sehe schon, das ist noch drin. Und ging dann wieder in sein Zimmer spielen. Beim dritten Versuch geruhte ich dann wirklich, das Licht der Welt zu erblicken.
Ja, und darüber sind wir ja alle froh.
Oh, der eine sagt so, der andere so.
Dann wärst ja nicht hier, ne? Du bist in eine Großfamilie geboren worden.
Ja. Meine Eltern hatten die Möglichkeit, 3 Kinder mit Doppelnamen zu haben oder 6 Kinder mit Einzelnamen und sie haben sich für die letztere Variante entschieden. Ja. Insofern bin ich der Letzte, aber lange nicht das Letzte, von 6 Kindern geworden und das bin ich bis heute noch.
Mhm, aber du sagtest, du bist nicht das Nesthäkchen, sondern der Nesthaken mittlerweile.
Nachdem ich die 1,70 überschritten hatte, mittlerweile sind es 1,83, habe ich dann darum gebeten, die Verkleinerungsform doch fortan wegzulassen.
Mhm, okay, wie war das so in so einer Großfamilie? Also ich selber weiß es ja für mich, wie das so war. Wie war das mit dir? Haben die anderen alle dich beschützt oder haben die anderen dich immer gequält? Oder hast du die anderen gequält?
Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Reichweite geht. Meine Geschwister leben verteilt im Land. Aber ich kann grundsätzlich sagen, eigentlich war es eine super schöne Zeit. Wenn auch nicht ganz einfach. Mein Vater war Kirchenmusiker, Kantor. Das ist damals noch nicht so wahnsinnig gut bezahlt worden. Meine Mutter war Hausfrau, hat aber auch nebenbei noch 200 Kinder die Woche Flötenunterricht gegeben. Und natürlich waren das auch Zeiten, in denen das Geld nicht so locker saß. Ich bin allerdings in einer Zeit geboren, in der sich die Situation deutlich schon verbessert hatte. Und meine nächstältere Schwester und ich, sie ist 5 Jahre älter. Das heißt, sie sagt immer, 5 Jahre hatte ich ein schönes Leben, dann kamst du. Wir verstehen uns trotzdem. Meine nächstältere Schwester und ich, die beiden Kleinen, die haben eigentlich von allem profitiert, was die älteren Geschwister sozusagen an Türen geöffnet hatten. Aber ich kann grundsätzlich sagen, dass ich eine wunderschöne Kindheit hatte mit allen Schwierigkeiten, allen Problemen, allen tollen Sachen, die man in einer Großfamilie hat. Wir hatten Gott sei Dank auch eine Wohnsituation. Mein Vater hatte eine Dienstwohnung, die mit ausgebautem Dachgeschoss groß genug war, wo wir dann immer zu zweit ein Zimmer hatten. Aber das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich möchte eigentlich sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit.
Bisschen musiklastig, eure Familie, hast du gesagt?
Ja, ganz klein bisschen musiklastig. Also außer meinem Vater, der ja nun die Orgel unter anderem bedient hat und meiner Mutter, die des Blockflötens mächtig war, mussten wir Kinder alle Instrumente lernen. 2 bis 3. Bei mir war es Blockflöte, das war obligatorisch, Klavier und Geige. Beim Geigen bin ich allerdings über das Kratzen nicht hinausgekommen, so wie das Heinz Ehrhardt so schön mal formuliert hat, dass man angesichts des Gedankens an graue Katzen denkt, auch ein Geiger kann gut kratzen. Deswegen habe ich das nach 5 Jahren wieder aufgegeben. Ich habe auch das Klavierspiel irgendwann wieder aufgegeben, das heißt, als hobbymäßig weiter betrachtet, weil ich sah in der Musik als Beruf überhaupt keine Perspektive. Wenn du 5 ältere Geschwister hast, von denen 4 hauptberuflich Musik machen und alle Instrumente besetzt sind, die du eigentlich selber gerne spielen würdest, dann hast du keine Chance. Ich wollte kein zweiter Gerschwitz an irgendeinem Instrument werden. Ich hätte andererseits gerne Saxophon gespielt, das wollte meine Mutter unseren Nachbarn aber nicht zumuten.
Okay.
Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich wende mich anderen Instrumenten zu, denen der Werbung und des Marketing, und habe mich dann betriebswirtschaftlich orientiert.
Du hast ja Abitur gemacht?
Wir alle. Das ist eine hohe Leistung meiner Eltern, das muss ich wirklich mal sagen, die es geschafft haben, in diesen Zeiten 6 Kinder durchs Abitur zu bringen. Das ist schon sehr, sehr gut.
In welchem Gymnasium war das?
Im Humboldt-Gymnasium in Solingen.
In Solingen, ja.
Als ich auf das Humboldt-Gymnasium kam, waren bereits 3 meiner älteren Brüder schon da gewesen. Insofern hatte ich schon Vorschusslorbeeren. Der Hausmeister sagte, denk daran, der Christoph und der Peter, das waren ganz liebe Jungs. Also der Martin war ganz, wenn du so wirst wie der Martin, das geht gar nicht. Halt dich lieber an Christoph und Peter. Und da kommst du in die Schule und denkst, boah ey, toller erster Schultag.
Hast du dann während der Zeit auf dem Gymnasium so den Faible entdeckt für Sprache, für Schreiben, für... Oder war das da noch nicht so ausgeprägt?
Nee, da war das noch nicht so ausgeprägt. Ich habe in der Schule war ich sogar im Schulorchester. Das war aber auch Pflicht für einen Gerschwitz-Jungen. Alles andere wäre daneben gegangen. Ich wurde schon schräg angesehen, weil ich nur eine 2 in Musik hatte. Aber ich hatte in der 11 einen Deutschlehrer, der mit uns Werbespots durchgenommen hat, die Sprache der Werbung. Und das hat mich ein bisschen angefixt. Ich glaube, daher stammt tatsächlich auch dann die Begeisterung für das, was ich später dann studiert und letztendlich auch seit vielen Jahren beruflich mache.
Aber so besonders, weiß ich, dass du Schulsprecher warst oder dich da schon...
Chefredakteur der Schülerzeitung, das muss reichen. Meine Geschwister waren Schulsprecher. Man muss ihnen ja nicht alles nachmachen.
Ah, okay.
Ich hab die Schülerzeitung wieder reaktiviert und ein paar Ausgaben als Chefredakteur verantwortet. Und gestern lustigerweise bei Facebook gelesen, dass man meine Zeit der 8.15 Uhr, zu meiner Zeit der 8.15 Uhr, so hieß die Schülerzeitung, dass sie ein seriöses Blatt gewesen sei. Ja. Das freut einen noch nachträglich.
Ja, das ist ja wie so ein Ritterschlag, würde ich sagen. Ne? She goes alive at night when her prey's asleep. Make your eyes go blind. Now you're in too deep. She gon' chew you out. Leave you empty, hollow, then she spit you out. Anyway, I follow, she gon' hurt you back. But it feels so good, I don't care.
Aidshilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warndorf.
Matthias Gerschwitz ist heute Abend zu Gast in der Aidshilfe Aalen und ich möchte in diesem Interview mehr über den Mensch Matthias Gerschwitz erfahren. Die Kindheit und die Schulzeit, das hat er uns schon erzählt und weiter geht es jetzt mit dem Studium. Dann hast du ja studiert. Und was hast du nochmal studiert?
Naja, das mit dem Studium war so eine schräge Geschichte, weil ich wusste lange nicht, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Ich bin, nach dem Abitur habe ich dann erstmal ein bisschen, bin ich bei Civicolor gefahren, habe belichtete Filme weggebracht, abgeholt, entwickelte, zurückgebracht, so quer übers Land, Niederrhein, ging das dann entlang durch von Solingen aus. Und bin dann zur Bundeswehr gegangen, hatte mich für 2 Jahre verpflichtet, weil meine 3 Brüder waren nämlich alle nicht da. Die hatten sich irgendwie erfolgreich gedrückt. Leider wären sie alle bei der Bundeswehr gewesen, hätte ich nicht mehr gemusst.
Genau, so ist es.
So dachte ich, da mache ich für jeden, der nicht da war, nochmal 3 Monate extra. Wobei der Gedanke war ganz einfach. Ich wollte lieber 1100 Mark im Monat verdienen als 195. Und war also 2 Jahre bei der Bundeswehr. Und in der Zeit ist mir dann klar geworden, dass ich gerne irgendwas tatsächlich mit Werbung machen möchte. Ich habe mich dann informiert und habe in Pforzheim die einzige Hochschule gefunden, die einen Studiengang Werbewirtschaft angeboten hat.
War das damals ein ganz neuer Beruf?
Nein, das war alles ein Teil der Betriebswirtschaft auch. Das war keine Spezialisierung oder es war, also klassische Marketingstudiengänge gab es damals noch nicht. Das war alles so innen drin vermischt irgendwie. Und deswegen war dann Pforzheim für mich die einzige Alternative, was ich dachte. Ich habe später erfahren, in Berlin an der damaligen Hochschule der Künste gab es den Fachbereich visuelle Kommunikation. Das wäre eigentlich genau das gewesen. Aber was weiß man denn in dem Alter, was visuelle Kommunikation ist?
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Du hast dann studiert. Hast du da in der WG gelebt oder irgendwo alleine bei einer Oma oder was gibt es da für Geschichten aus deiner Studienzeit?
Also ich kannte Pforzheim insofern, dass einer meiner Brüder mal in Eutingen gewohnt hatte, das ist ein Vorort von Pforzheim, weil er in Pforzheim im Südwestdeutschen Kammerorchester Cello gespielt hatte und hatte ich ihn ein paar Mal besucht. Und ich bin dann irgendwann mal runtergefahren, um nach Wohnungen zu gucken. Hab das über die Bürgermeisterämter, das macht man da unten so damals geguckt. Und dann hat sie mir eine Dame empfohlen, ich möge doch mal bei dem und dem nachgucken, die würden ein Zimmer vermieten. Und dann saß ich dann da auf so einer Art aufgelassenen Bauernhof in dem Dorf. Das war Kieselbronn, ein 2000 Seelendorf. War ganz, ganz süß. Also es war wirklich eine tolle Zeit da. Und wartete in der Küche, bis dann die Hausfrau wieder kam, die dann zuständig war und schaute mit völliger Begeisterung dem Großvater zu, der am Tisch saß und Biskuits kaute ohne Zähne. Das heißt, genau genommen schon mit Zähnen, nur die Zähne bewegten sich asynchron von den Mundbewegungen. Und das war so ein Bild, da habe ich den Blick nicht von lassen können, aber es hat auch gleichzeitig bedeutet, no, da willst du nicht wohnen, das stehst du nicht durch. Und dann wurde mir noch gesagt, dass ich bei meinem Pfarrer nachfragen sollte, weil es gäbe die Dienstwohnung der Kindergärtnerin und die würde in diesem Jahr nicht gebraucht, weil die Kindergärtnerin nämlich aus dem Nachbardorf käme, die brauchte also keine Wohnung. Dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt und ich habe meine ganze Lobby ins Feld geführt. Meine Großväter waren beides Pastoren, väterlicherseits bis in die Steins, auch mütterlicherseits eigentlich auch. Väterlicherseits waren da Missionare dabei und Prediger und JWD und alles Mögliche. Dann eben meine Mutter Presbyterin, mein Vater Kirchenmusiker und ich selber das Weihnachtsoratorium gepaukt bei Auftritten dann in der Kirche. Habe alles ins Feld geworfen und habe die Wohnung dann gekriegt. Und das war sehr schön. Das war die Dienstwohnung der Kindergärtnerin über dem Gemeindesaal, hinterm Pfarrhaus, neben der Kirche. Und die Nachbarn hießen Bischof und Engel. Das kann man sich nicht ausmalen. Mich begeistert das heute noch absolut, weil das gibt es nur in der Realität. Wenn du sowas in einem Film oder in einer Fernsehgeschichte zeigst, das glaubt ja keine Sache.
Und dann hast du die anderen Kommilitonen mit zu dir gebracht und dann habt ihr richtige Fäden da gefeiert.
Nein, ich hatte eine gute Kommilitonin, die auf einem 1000-jährigen Hofgut wohnte, auch etwas außerhalb von Pforzheim. Hofgut Katharinenthal, das war in der Tat im Dritten Reich mal eingerichtet worden. Und da beleuchtete der Bauer abends immer seine Schweine. Der hatte 500 Schweine da. Und immer wenn er anfing, die Beleuchtung einzustellen, fiel der Strom aus. Und wir haben dann im Dunkeln mit Kerzen und Millionen Litern Rotwein weitergefeiert. Da haben wir ordentlich Party gemacht. Das war auch viel schöner da. Und natürlich bist du dann auch wieder betrunken mit dem Auto nach Hause gefahren, weil auf dem Land kontrolliert eh keiner. Also wenn ich überlege, was ich da gemacht habe, dann bin ich heute nicht mehr stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sprechen jetzt über eine Zeit in den Anfang der 80er, da war der Verkehr noch nicht so stark.
Was war eine schöne Studienzeit, ja?
Ja, das war insofern eine schöne Studienzeit, weil mich das Studium eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, weil die spannenden Geschichten waren viel zu wenig. Dazu kam, dass die Marketingvorlesungen von einem ehemaligen Vertriebsleiter gehalten wurden und Vertrieb und Marketing sind die feindlichen Schwestern. Okay. Und das Einzige, was Spaß gemacht hat, war Werbetextgestaltung und Kreation. Da hatten wir einen super Professor, den ich sehr gerne gemocht habe. Ich habe dann so peu à peu das Studium aufgegeben und peu à peu lieber nebenbei gejobbt, weil ich das irgendwie lustiger fand. Und habe dann irgendwann beschlossen, als ich das Vordiplom nicht geschafft hatte, weil ich es nicht schaffen wollte, habe ich dann beschlossen, das bringt überhaupt nichts. Und ich muss da jetzt keine Zeit verplempern. Hatte Gott sei Dank im Rahmen des Studiums ein halbes Jahr Praktikum in Amerika machen können. Das war so ein Pilotprojekt von der Karl-Duisberg-Gesellschaft, wo ich als Frischling hätte gar nicht teilnehmen dürfen. Aber da ich offensichtlich bereit war und mutig war, auch in unbekannte Gefilde aufzubrechen, durfte ich dann dahin. Und hatte da durch Zufall einen leitenden Mitarbeiter der Werbeagentur Footcone und Belding kennengelernt, ein Deutscher, der dann wieder nach Frankfurt gekommen war, um dort den Horizont aufzubauen, eine Werbefachzeitschrift, die gibt es glaube ich heute immer noch. Dann bin zu dem hin und habe ihn gefragt, was ich machen sollte, weil er sich ja in dem Gewerbe auskannte.
Also der hat dich dann gut beraten.
Und habe ihn gefragt, was ich machen soll. Wir haben dann eine Stunde zusammengesessen, der hat mir ein paar Sachen erzählt und die fand ich alle ganz putzig. Und dann sagte er, gab er mir einen Block und einen Zettel, einen Block und einen Stift und sagte so, sagt er, Matthias, ich schenke dir jetzt Anzeigenraum 165 hoch dreispaltig, das ist wahnsinnig viel. Jetzt skizziere mal eben eine Anzeige, die drucken wir in der nächsten Ausgabe ab. Und dann sitzt du da und so, what? Ich jetzt eine Anzeige über mich selber? Für sich selber Werbung zu machen, ist eine Katastrophe. Mhm. Ja, absolut. Und habe dann wirklich hingesetzt und habe dann irgendwelchen Text entworfen innerhalb von einer Stunde, der mehr recht als schlecht war, aber irgendwie gedruckt dann noch ganz gut aussah. Und es gab eine unglaubliche Resonanz auf diese Anzeige, nämlich genau einen Anruf von einer Firma in der Nähe von Frankfurt.
Aber der richtige.
In Neu-Isenburg. Und da bin ich dann hingefahren. Das Schöne an der ganzen Sache war, ich war vorher noch, das ist, wie viele Stunden Zeit hast du eigentlich? Ich war in Pforzheim für einen Friseur Modell gelaufen. Aha. Die hatten eine Modenschau gehabt, wo der Friseur eben dann auch seine Kreationen vorzeigte. Und ich hatte meine Haare vorne, hatte ich schwarz-rot-goldene Strähnen, also rot-bronzefarbene Strähnen, so wirklich fast so deutschlandfarbenmäßig drin. Und auf der Rückseite, also Hinterkopf, ein Schachbrett in schwarz und weiß. Und ich habe nun Wella Nummer 5, also braune Haare. Und da dachte ich, scheiße, du fährst jetzt da zu diesem Vorstellungsgespräch, die Firma von Apothekern geleitet, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also bin ich zu Harald, glaube ich, ist der Friseur gegangen. Ich sage, Harald, es tut mir leid, mach das wieder raus. Sagt er, warum? Ich sage, ich habe ein Vorstellungsgespräch bei Apothekern. Sagt er, ja, okay, er hat das dann überstrichen. Natürlich sah man dann noch einen Teil davon. Und da bin ich dann dahin. Und dann zeigt, das war ein spannendes Gespräch, das war wirklich prima, hat Spaß gemacht. Und er zeigte mir dann so einen Flyer mit den ganzen Produkten, die sie haben. Und da war ein Produkt dabei, das ich dem Namen nach kannte, weil das im Stern immer neben den Cartoons in diesen Briefmarkenanzeigen beworben wurde. Da stand immer bei Sodbrennen Bullrich. Und ich habe immer nur das Bullrich gelesen und wusste nicht, ist das Bullrich oder was ist das überhaupt? Und da habe ich auch die damit befasst und plötzlich finde ich das leibhaftig da auf so einem Flyer und auch im Regal. Das fand ich schon sehr spannend. Dann haben die mich nach Hause geschickt mit den Worten, sie hören von uns, ne? Der Klassiker. Und dann habe ich lange Zeit nichts gehört. Und da war ich irgendwann ziemlich stinkig. Ich bin aber zwischendurch von Pforzheim aus nach Solingen gefahren zu meinen Eltern. Bin da auch Taxi gefahren, um mein Studium zu finanzieren. Auch Leichenwagen übrigens, aber das ist eine andere Geschichte.
Gab es damals denn schon BAföG? Gab es das schon?
Ja, aber...
Das war eine gute Frage.
Ja, aber mein Vater war eigentlich aus der Grenze raus. Also ich habe Mini-BAföG gekriegt tatsächlich. Mhm. Das ist auch lustig, als dann später Jahre später meine Mutter mich anrief und sagte, hier ist ein Brief vom Bundesverwaltungsamt für dich gekommen. Ich sage, sowas gibt es nicht. Doch, sagst du, steht aber drauf. Ja, ich sag, schicken wir den mal zu. Wir fuhren dann damals mit der Firma so auf ein Wochenende nach Bernkastel-Kues oder irgendwo so Wein trinken. Und wir saßen in einer großen Runde. Ich sag, naja, ob ich dann und dann überhaupt der Firma zur Verfügung stehe, weiß ich gar nicht. Und der Personalchef guckt mich und sagt, wieso? Ja, meine Mutter hat gesagt, es wäre ein Brief vom Bundesverwaltungsamt oder sowas angekommen. Ich befürchte, dass sie das falsch gelesen hat und dass das irgendwie eine Einberufung zu einer Wehrübung ist. Und mein Personalchef kriegte eine mittelschwere Krise, weil er sagte, wir sind eh so dünn bestückt, wie sollen wir das denn alles schaffen? Das war dann die Aufforderung zur Rückzahlung des BAföG. Tief durchgeatmet, aber hat mir das auch nicht bezahlt. Schade eigentlich.
Hätte er ja mal machen können.
Na, jedenfalls bin ich dann auf irgendeinem der Rückwege dann von Solingen nach Pforzheim einfach in Neu-Isenburg vorbeigefahren, habe protzfrech geklingelt, habe gesagt, hallo, mein Name ist Gerschwitz, ich hatte hier mal ein Vorstellungsgespräch und habe nichts gehört. Und dann sagte mir die Dame am Empfang, ja, nehmen Sie im Moment Platz, der Kollege, der das macht, hat gerade noch Besuch, der kommt dann gleich zu Ihnen. Und dann kam mein späterer Chef dann mit einem Bewerber hoch, grüßte mich ganz kurz freundlich, brachte den zur Tür, schickte ihn weg, kam zu mir, sagte, den sehen wir auch nicht wieder. Kommen Sie mal mit, finde ich toll, dass Sie gekommen sind. Und dann musste er mir, wie er sagte, eine Frage stellen. Er sagte, das mache ich unglaublich ungern, sagte, aber die Geschäftsleitung hat mich dazu verdonnert. Kann es sein, dass Sie homosexuell sind? Und natürlich stehst du vor so einer Frage und weißt irgendwie gar nicht, wie sollst du damit umgehen, weil das war eine Zeit, wo ich selber auch noch nicht wirklich ganz klar war.
Nicht so einfach wie heute.
Du kennst ja die Zeit, das war damals, da gab es ja 175, es gab die ganzen Vorurteile, es gab das Bashing und du warst ja nicht wohl gelitten und hast eigentlich Probleme gekriegt, wenn du schwul warst und überhaupt. Und mir fiel dann Gott sei Dank ein wunderbarer Satz ein, den ich ihm sagte, wissen Sie, ich sage, ich glaube daran, dass jeder Mensch grundsätzlich bisexuell ist. Da guckte er mich an und sagte, das ist ganz genau meine Meinung. Später hat er mir erzählt, dass er einen schwulen Bruder hat. Das fand ich dann ganz lustig. Und so kam das dann, dass ich tatsächlich für diese Firma gearbeitet habe.
Aidshilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warndorf.
Matthias Gerschwitz ist heute zu Gast in der Aidshilfe Aalen. Er berichtet uns über sein Leben und ich würde sagen, weiter geht's.
Später hat er mir erzählt, dass er einen schwulen Bruder hat. Das fand ich dann ganz lustig. Und so kam das dann, dass ich tatsächlich für diese Firma gearbeitet habe. Die haben mir dann einen Vertrag angeboten. Die haben unter der Voraussetzung, dass ich mein Studium, was ich ja in Pforzheim nicht beendet hatte, dass ich das an privaten Akademie in Frankfurt weiterführe oder zu Ende bringe. Oder was ich sowieso wollte, abgesehen davon. Weil natürlich wollte ich einen Abschluss haben.
Aber du hast damals dann gewechselt, ne?
Ich bin dann nach Isenburg gegangen in die Firma. Und habe mich dann auch bei der Akademie für Marketingkommunikation angemeldet, weil ich wollte ja tatsächlich auch selber einen Abschluss haben. Und da kommt diese Firma um die Ecke und sagt mir, also wissen Sie, Herr Gerschwitz, wir haben uns was überlegt. Wenn Sie uns zusichern, dass Sie die Akademie besuchen und dass Sie sie erfolgreich bestehen und dass Sie danach noch ein Jahr bei uns bleiben, dann übernimmt die Firma die Akademiekosten. Das waren 8.000 Mark, glaube ich, damals. Und da habe ich mich erstmal auf den Hosenboden gesetzt, weil das war ein Angebot, was unglaublich war, was wirklich unglaublich war. Ich habe ihnen dann den Gefallen getan, ich habe die Akademie besucht, ich habe sie sogar bestanden, sogar gut, wie ich finde, bin auch noch ein Jahr da geblieben, sogar noch ein bisschen länger, sodass sich das also für alle Seiten rentiert hat. Und das Schöne an dieser Firma, das muss ich sagen, das war damals, wenn ich sage eine kleine Klitsche, ist das eigentlich eher liebevoll gemeint, das war so ein kleines Unternehmen, die sich gefunden hatten mit irgendwelchen Spezialitäten. mit kleineren Produkten. Die hatten dann die Fleckenteufel übernommen, irgendwie diese kleinen Fläschchen zur Fleckentfernung und bauten sich gerade so eine Reputation auf in bestimmten Bereichen. Und du hast wirklich von Anfang an mitarbeiten können, daran zu basteln. Und das war wirklich zum Teil noch Hobbythek. Wir haben einfach Sachen ausprobiert. Und wenn sie erfolgreich waren, wurden sie weitergeführt. Wenn sie nicht so erfolgreich waren, haben wir uns das anders überlegt. Und wir haben es tatsächlich, bei Loriot heißt das, bei Loriot Papa de Porter, das heißt das so schön, ich habe mitgeholfen, aus einem kleinen Laden einen großen zu machen. Und so ähnlich sehe ich das auch. Wir haben diese Firma wachsen sehen, wie sie in Deutschland und auch international gewachsen ist. Heute sind die Dr. Beckmann-Produkte in über 70 Ländern der Welt, Marktführer auch zum Teil. Die haben super spannende Produkte, die auch schon sehr früh den Umweltgedanken mit haben einfließen lassen, die sehr stark auf Nachhaltigkeit gehen. Das ist unglaublich spannend, unglaublich toll. Und ich finde das richtig schön, dass ich da sozusagen nicht ganz im Status Nascendi, aber doch wenigstens so in der Kindheit dieses Unternehmens dann noch mit teilnehmen durfte. Und ich bin der letzte Mitarbeiter, der in die Firma gekommen ist, der noch in die große Familie aufgenommen wurde.
Okay.
Danach ist das Unternehmen einfach zu groß geworden, dass das man noch gepflegt hat.
Und dann bist du Richtung Köln wieder gegangen, ne? Dann hast du dich verändert.
Es gab irgendwann eine Situation, ursprünglich war geplant, dass ich eigentlich dann meinen Chef beerben sollte, den Marketingleiter. Das hat sich dann aber nicht ergeben, weil man bei mir nicht genau wusste, welche Haarfarbe ich gerade habe. So hieß es dann. Natürlich Quatsch ist, aber konservativer Apotheker und ein kreativer Gerschel, es waren nicht immer Positionen, die gleich sich annäherten. Obwohl mit dem Juniorchef bin ich heute immer noch wahnsinnig gut befreundet. Der ist mittlerweile ja auch im Ruhestand. Das ist eine wirklich tolle Freundschaft geworden, da bin ich auch ganz begeistert, weil der hat auch ganz früh schon den Kontakt mit mir wahrgenommen, wir haben zusammen geflippert, wir haben abends zusammen gesessen, ich als kleiner Assistent für Werbung und Verkaufsförderung habe ihm große Personalentscheidungen angeraten, ne? Nicht weil wir betrunken waren, sondern weil er mich wirklich gefragt hat, der hat mich von Anfang an ernst genommen auch. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dann einen Marketingleiter vor die Nase gesetzt kriegte, mit dem ich überhaupt nicht konnte. Und da habe ich dann doch beschlossen, dass ich mich woanders orientiere. Habe ein Angebot gekriegt in der Riechstoffindustrie. Das ist also die Industrie, die die Parfümöle herstellt, mit denen man dann vom Toilettenreiniger bis zum Eau de Toilette.
Aber also, nicht 4711 oder Tosca, ne?
Nein, das ist ja einer der Kunden, die die Parfümöle der Riechstoffindustrie übernehmen. Obwohl die haben, glaube ich, hatten damals noch eigene Parfümeure. Das Problem war allerdings, dass diese Firma in Kerpen saß bei Köln und ich Frankfurt sehr liebte. Und ich mit Köln so ein paar Schwierigkeiten hatte, weil da auch zu viel Familie wohnte. Das erinnerte mich auch an zu viel noch aus meiner unausgegorenen Zeit vor dem Coming Out und es war eine ganz schwierige Geschichte. Und ich habe zu Köln immer sehr ein gespaltenes Verhältnis gehabt. Mittlerweile mag ich die Stadt, vor allem wenn ich hinfahre, weil ich weiß, ich kann wieder weg. Aber ich habe auch liebe Freunde da und auch Familie, die ich mag. Aber da habe ich lange grübeln müssen, ob ich wirklich nach Köln will. Und habe gesagt, ja. Dann bin ich hin und das war ein super Job. Und die haben mir eine Riesenkarriere vorher gesagt. Und ich war Hahn im Korb. Ich war der einzige Kerl in der Marketingabteilung. Unter drei Frauen der einzige Kerl. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du schwul bist. Aber egal. Das habe ich denen gleich erzählt. Da konnte man easier mit umgehen. Die fanden das ganz lustig. Wurde auch abgestellt dann für Konferenzen und Geschichten mit dem Mutterhaus, das in Genf saß. Oder immer noch sitzt. Man hat mir eine Riesenkarriere vorher gesagt, nur ich war todunglücklich.
Okay.
Weil du machst in einem solchen Unternehmen Lieferantenmarketing und kein kreatives Marketing. Die Kreativen sind die Parfümeure. Das ist deren Job. Ich hatte Gelegenheit, zwischendurch ein paar Konzepte zu schreiben oder Präsentationen zu halten, wo ich aufgeblüht bin. Und die Kunden, wo ich das gemacht habe, die waren hochbegeistert. Aber natürlich haben wir keine Konzepte verkauft, sondern Parfümöle und so wurde ich dann immer wieder eingenordet. Dann erwischte mich der Anruf eines früheren Kommilitonen, der in Berlin eine Werbeagentur aufgebaut hatte und sich zusätzlich nach Hamburg orientieren wollte, weil da seine Freundin lebte. Und er suchte für Berlin jemanden und hat mich gefragt. Dann habe ich ihm gesagt, pass auf, da reden wir jetzt nicht am Telefon. Ich komme demnächst nach Berlin und dann quaken wir drüber. Und dann bin ich im Anfang Februar nach Berlin gefahren, dann haben wir 4,5 Tage und Nächte durchkonzipiert. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Whisky dabei leer geworden sind. Das war total klasse. Damals habe ich den noch getrunken. Und bin nach 4,5 Tagen nach Köln zurückgefahren und habe am 5. Tag gekündigt. Also war Mitte Februar gekündigt, eben dann zum Ende März. Natürlich sind die alle aus allen Wolken gefallen, aber meine Chefin meinte auch zu mir, das verstehe ich. Dann sagte sie, du versauerst hier, das habe ich schon gemerkt. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin, bin in die Agentur eingestiegen. Das war, hat sich sehr schön angelassen, bis es dann natürlich zu irgendwelchen Animositäten kommt, wenn der Platzhirsch plötzlich irgendwie nicht mehr alleine ist. Und dann gab es auch Unterschiede in der Auffassung, was halt passieren kann. Und dann gab es auch noch ein paar finanzielle Problematiken, sodass ich beschlossen habe, dann ziehe ich mich da lieber raus, weil das muss nicht unbedingt sein. Das ist dann leider ein bisschen unschön geendet vor Gericht, aber ich habe dann beschlossen, ich mache mich komplett selbstständig und betreue dann einen Kunden weiter, den wir in der Agentur schon hatten, der aber explizit mit mir weiterarbeiten wollte. Weswegen ich gesagt hatte, bevor hier Probleme auftauchten, erfüllt auch einen Vertrag, kündigt ihn, mit der Frist erfüllt ihn, dann habt ihr Sommerpause, danach können wir dann darüber reden. Und habe dann etliche Jahre für eine Fernsehproduktion gearbeitet im organisatorischen Bereich.
Aber das ist ja auch ein richtig mutiger Schritt, ne? Also ich bewundere das. Ich kenne ja mich, ich bin da so, so ein Entscheidungsmuffel und alles Friede vor der Eierkuchen. Und das ist ja mal eine Entscheidung. Ja, die hat ja dein Leben auch verändert.
Also Freunde aus Frankfurt haben mir eine Musikkassette zusammen gemacht mit Texten und Musik mit dem Titel Lebenshilfe für Davongezogene. Ja, ja, auch noch irgendwo. Und meine damals beste Freundin hat mir auch gesagt, ich mache mir um dich keine Sorgen, wenn das mit der Werbung nicht klappt, fährst du bestimmt wieder Taxi. Ich bin in Berlin wahnsinnig viel Taxi gefahren, aber hinten rechts.
Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, whose joke is wild, and they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? Have to be that way. You, when you walk out the door, baby, you gotta ask for more. Oh, society, take a tip from me now. You want it.
Ja gut, ja, ist ja schön, wenn man Erfolg hat. Wann hast du denn die Lust bekommen auf Bücher schreiben? Gab es dann so einen Zündpunkt?
Ja, es gab in der Tat eine Initialzündung. Ich bin ein großer Fan der Weimarer Republik, was Kabarett angeht, was Filme angeht, was Kunst angeht, Theater und so weiter und so fort. Das neueste Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe im letzten Jahr, geht ja über Wilhelm Bendow und Hubert von Meyerinck, die vom Kaiserreich aus bis in die Bundesrepublik auf Bühnen standen oder vor Filmkameras standen, wobei Wilhelm Bendow ist 1950 gestorben, und die natürlich auch beide als schwule Künstler daneben auch natürlich die liberale Zeit der Weimarer Republik auch mit geprägt haben, mit ausgekostet haben und so weiter und so fort. Und ich habe im Zuge dieser Liebe zu dieser Zeit einen Film entdeckt, der heißt Die Symphonie der Großstadt. Das ist von Walter Ruttmann, ein Stummfilm über Berlin. 24 Stunden im Leben von Berlin in 5 Kapiteln. Und ich habe mir den überspielt vom Video, den hatte ich aufgenommen auf DVD und dabei geguckt. Und in Minute 31 läuft eine Werbetruppe für Bulrich Salz vom Anhalter Bahnhof rum. Und ich hatte in der alten Firma in Neu-Isenburg 7 Jahre lang Werbung für Bulrich Salz gemacht. Und ich denke, boah, das wusstest du gar nicht, das hat dir nie jemand erzählt. Ich wusste ja, dass das eine alte Marke war, die ist 1827 ist die erfunden worden. Und ich wusste auch ganz viel aus der Tradition, aber das zum Beispiel gar nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter orientiert und habe ein bisschen weiter gesucht und recherchiert und bin auch auf andere Sachen gestoßen. Traf mich dann zufällig mit dem Geschäftsführer, der mit seiner Frau in Berlin war, wir waren essen. Und dann meinte ich zu ihm, was er denn davon hielte, wenn man mal die Geschichte von Bulrich Salz als Buchform rausbringt. Und ich hab keine Ahnung, was da tatsächlich existent ist in Archiven, weil ich wirklich nicht weiß, was es gibt, aber so als Idee. Und da guckte er mich an und sagte, Tradition finde ich einen wichtigen Teil der Unternehmenskultur, sage ich auch. Und da sagt er, tolle Idee, unser Archiv steht Ihnen offen, kommen Sie gerne. Und dann habe ich dann erstmal so recherchiert, was ich finden konnte, habe mich dann für 3 Tage im Archiv der Firma eingeschlossen, bin auf Sachen gestoßen, die zu meiner Zeit passiert sind, von der ich nie was mitgekriegt habe, obwohl ich eigentlich Werbung dafür gemacht habe. Und bin also mit einem großen Stapel an Material wieder nach Hause gefahren und habe angefangen zu schreiben und landete irgendwie bei 120 Seiten. Und habe dann den Herrn Beckmann angerufen und habe ihm gesagt, so, ich bin soweit, würde jetzt ganz gerne mal über die über die Kalkulation sprechen. Naja, sagt er, schicken Sie mir mal runter, was Sie haben. Und dann habe ich mal so angeboten, was das so kosten würde mit allem drum und Arbeit investieren, drucken und so weiter und so fort. Und das hat er mir alles abgesegnet. Und dann meinte ich nur zu ihm, was ist eigentlich, wenn ich im Zuge der Recherche herausfinde, dass es Zwangsarbeit gegeben hat im Dritten Reich. Da guckte er mich treuherzig an und sagt, ja, wenn Sie das rausfinden, dann schreiben Sie das. Sagte, wir werden hier nichts beschönigen, nichts klettern. Wir wollen die Geschichte genauso, wie sie ist. Das fand ich schon wieder Knorke, wie der Berliner sagt. Und dann hatte ich eigentlich alles eingetütet und alles eingesagt. Und da kriege ich Kontakt zum früheren Markenbesitzer, weil die Firma hatte Bulrich Salz 1982 übernommen. Und der hat mir dann auch nochmal seinen Keller aufgemacht. Und da habe ich unglaublich viele Sachen gefunden. Und so sind dann aus den 120 Seiten irgendwie 220 Seiten geworden. Ich habe zwischendurch jetzt mal wieder eine Neuausgabe gemacht, die ist ein bisschen gestrippt und sieht auch ein bisschen schöner aus. Das war mein allererstes Buch, was ich 2007 veröffentlicht habe. Da kann man theoretisch noch so alle Fehler machen, die man bei so einer Geschichte macht. Aber da ist wirklich eine super schöne runde Geschichte draus geworden. Das Allerschönste war, die Firma hat davon einen großen Batzen Bücher gekauft und an die Mitarbeiter verschenkt, damit sie eben wissen, in welchem Unternehmen sie arbeiten. Und dann nach 5 Jahren habe ich das vom Markt genommen, das Buch. Das geht über On Demand, also das ist nicht bei einem klassischen Verlag erschienen, ist aber im Buchhandel beziehbar, weil es auch ISBN und sowas hat, aber es ist Digitaldruck, es wird auf Bedarf gedruckt. Das heißt, ich muss keine...
Also ich bestelle jetzt ein Buch und das wird morgen gedruckt und übermorgen abgeliefert.
Ganz genau. Das hat den Vorteil für mich, ich muss jetzt keine Garage mieten, um irgendwie 3000 exemplare Auflage vorzufinanzieren und da unterzubringen. Und ich habe die dann auslaufen lassen, weil mir der Geschäftsführer eben gesagt hat, wir planen eine Neupositionierung der Marke und ich wollte natürlich auch die aktuellen Geschichten mit reinbringen. passierte aber nichts. Ich hatte schon mal angefangen, das neu zu strukturieren und so, dass schon mal so eine Basis da war. Ich habe das dann dabei in der Schublade, hätte man früher gesagt, im Rechner irgendwo in einem Ordner liegen lassen. Und dann bin ich beim Geburtstag seines Bruders eingeladen. Und dann sitzen wir zusammen am Tisch und er erzählte mir ganz stolz, dass er einen Vortrag im Verpackungsmuseum Heidelberg halten würde über die Markenführung für Dr. Beckmann, für diese Waschhilfsmittel und was diese Marke, die sie daraus gemacht haben, wir daraus gemacht haben, da war ja noch dabei. Ich sage, das ist eine super Idee, da kannst du, mittlerweile duzen wir es schon, sag, da kannst du denen ja die Unternehmensbiografie mitgeben. Die hatte er bei mir in Auftrag gegeben 2014. Da wurde die Firma 80 Jahre alt, was überhaupt kein Jubiläum ist. Aber er sagte, mein Onkel lebt noch, der letzte Zeitzeuge. Und er wollte eigentlich mir kein Interview geben, weil er sagte, 80 Jahre ist langweilig, kommen Sie in 20 Jahren wieder. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren noch schreiben kann. Da hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren noch lebe, das dann doch gemacht. Und da sage ich, da kannst du denen ja die Unternehmensbiografie geben, diesen 150 geladenen Gästen. Ja, sagt er, und das Ulrich-Buch. Ich sage, nö. Sagt er, wie nö? Ja, ich sage, das Buch gibt's nicht. Ich sage, wie gibt's nicht? Ich sage, ich habe das vom Markt genommen, weil du mir immer gesagt hast, wir machen eine Neupositionierung. Ja, die haben wir gerade gemacht. Ich sage, warum weiß ich das nicht? Ja, ich schicke dir die Sachen. Kriegst du das hin? Ich sage, wann ist denn der Vortrag? Im November. Ich sage, hallo, wir haben Juli. Ich sage, schick mir mal die Sachen, ich muss mir das angucken. Das haben wir tatsächlich hingekriegt, weil ich schon die ganze Vorarbeit gemacht hatte. Okay. Ja. Und da ist ein richtig schönes Buch draus geworden jetzt. Das ist also eine runde Sache, überflüssig, es ist weg. Die neuen Sachen sind besser integriert und das ist, also mir gefällt es ausgesprochen gut. Aber den Titel habe ich beibehalten. Marke, Mythos, Magensäure. Weil Ulrich Salz eben ein Mittel gegen Magendruck und Sodbrennen ist.
Ja, genau. Ja. Tolle Geschichte, ne? Die da erzählt sie auch.
Und das war eben 2007 kam das erste Buch und da habe ich dann wirklich Blut geleckt. Hm. Einerseits also über das Schreiben als solches. Ich habe immer gedacht, ich kann gar kein Buch schreiben. Meine Schwester hatte gesagt, schreib doch mal ein Buch, du kannst doch schreiben, du magst doch. Ja, da ich Werbetexte schreiben, drauf arbeiten.
Aber auch die Familie hatte ich
gehört. PR-Texte. Okay. Naja, ich bin ja derjenige der Familie, der beruflich nichts mit Musik macht. Insofern weiß eigentlich keiner genau, was ich tue. Und es kann auch keiner kritisieren, das ist der Vorteil. Aber ich habe gesagt, Buchschreiben finde ich doof, das ist nicht meine Welt, wobei ich immer an Belletristik dachte. Und das ist auch wirklich nicht so, da fummel ich mich gerade so ein bisschen rein, ob das wirklich was für mich ist. Aber so Sachbücher, Biografien, in Archiven stöbern, Staub schlucken, ne, wie das mal irgendwo gesagt habe, das ist so meine Welt. Und da habe ich dann wirklich Blut geleckt. Das nächste Buch war dann über meine Stammkneipe bei mir um die Ecke. Das ist zufällig die älteste Kneipe von Berlin-Charlottenburg. Und da kam dieses und jenes dazu. Und
also das Bier nennt man Molle.
Molle ist ein kleines Bier. Das Buch heißt Molle und Medaille, weil der Sohn des Gründers 1932 bei der Olympiade in Los Angeles Gold im Vierer mit Steuermann geholt hat.
Respekt, ne?
Und damit bin ich auch in Berlin irgendwann ein vielgefragtes Gesicht für Interviews geworden. Als die Goldmedaille nämlich auf sehr obskure Art und Weise wiedergefunden wurde, wurde ich interviewt zu einem Zeitpunkt, von dem ich das noch gar nicht wusste.
Okay.
Und sogar das brasilianische Sportfernsehen hat mich interviewt, das war sehr cool.
Ja, also doch ein Star, den wir hier haben, ne?
Und in dem Rahmen ist dann irgendwann auch das Buch entstanden, mit dem ich jetzt eben hier in Aalen auf Lesereise bin.
Und du hast gesagt, du hast das gemacht, weil du weil du nicht immer die Geschichte erzählen wolltest. Man kann die auch lesen, ne?
Also wir sollten da mal aufklären, das handelt sich um das Buch Endlich mal was Positives. Untertitel Offensiv und Optimistisch, mein Umgang mit HIV. Und der bezieht sich eben darauf, dass ich 1994 einen positiven HIV-Test gemacht habe. Der allererste übrigens, den ich jemals gemacht habe. Und mich sehr wahrscheinlich 1992 infiziert habe. Und ich habe da anfänglich natürlich nicht so wahnsinnig viel drüber geredet. Ich habe das zwar nicht verschwiegen, aber das war immer so nebenbei. Wobei meine Eltern zum Beispiel haben das nie erfahren. Das haben wir in der Familie ausgemacht, dass meine Eltern nicht erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Das hatte den Grund, weil mein ältester Bruder ist im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors verstorben. Und wenn die jetzt noch im hohen Alter gewusst hätten oder damit hätten leben müssen, dass der jüngste Sohn auch eventuell an einer Krankheit
Damals war ja,
da wollten wir sie schon. Aber irgendwann war ich das leid, dass ich immer dieselben Fragen gestellt kriegte. Ich war es auch leid, immer dieselben blödsinnige Vorurteile und Fehlinformationen zu hören. Und habe mich dann hingesetzt und habe das angefangen zu schreiben. habe mich mit einem Schulkameraden in Berlin getroffen, der beruflich öfters in Berlin war. Wir haben uns dann angefreundet in der Zeit, zum 25. Abiturjubiläum damals. Das Buch ist 2009 erschienen. Und dem habe ich davon erzählt, als wir in Kreuzberg in der Kneipe saßen. Und er sagte, mach das, das ist ganz wichtig, du musst das machen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe ihm eine Woche später 30 Seiten geschickt. Ich sage, guck mal, ist das okay so? Er fand das ganz begeisternswert. Dann habe ich das Ding fertig geschrieben. Dann ist es 2009 auf den Markt gekommen. Ich habe es 2018 nochmal überarbeitet, weil nicht meine Geschichte sich verändert hat, aber sich bestimmte Sichtweisen verändert
haben. Ja, ist ja viel passiert.
Schon ein bisschen weitergekommen. Und ich habe auch festgestellt, dass es Bereiche in dem Buch gab, die so dringend wichtig waren. Dafür fehlten ein paar andere. Und habe das also dann aktualisiert und bin mit dem Buch dann 2009 auch vorstellig geworden bei AIDS-Hilfen, habe die ein oder andere Lesung auch gemacht. 2010 ist das richtig losgegangen und alle haben mir gesagt, du musst damit in Schulen gehen, das ist ganz wichtiger Stoff. Und ich habe gesagt, ja, würde ich ja gerne, aber wie komme ich denn da dran? Da ereilt mich ein Anruf der Frankfurter AIDS-Hilfe. Du warst doch neulich bei uns in der Basis, das ist der Tagungsraum, den die haben, da habe ich eine große Lesung gemacht. Ich sage, ja, ich weiß nicht, ich war ja dabei. Ja, sagte der, hättest du nicht auch eventuell Lust, das bei Schülern zu machen? Ich sage, endlich fragt mal einer. Und so ist das 2010 zustande gekommen.
Okay.
Und 2011 erreichte mich dann die Mail einer jungen Dame aus dem Landkreis Warendorf, die mir die Frage stellte, lieber Matthias Gerschwitz, ich habe von Ihrem Buch gehört, finde es sehr spannend. Hätten Sie eventuell Interesse, in den ländlich geprägten Flächenkreis Warendorf zu kommen? Und ich habe ihr zurückgeschrieben, liebe Sandra König, ja.
Ihr hört es, die Sendezeit ist vorbei. Ich bedanke mich bei Matthias Gerschwitz für die spannenden Geschichten aus seinem Leben. Es gibt aber noch mehr über ihn zu erzählen. Und zwar morgen Abend, gleiche Zeit, gleiche Welle im Bürgerfunk bei Radio Warndorf. Endlich mal was Positives. Das Interview mit Matthias Gerschwitz Teil 2. Also schaltet morgen Abend um 20:03 Uhr wieder ein. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Für euch am Mikrofon Wolfgang Speckmann.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss. Ist für heute wirklich Schluss. Schon so spät soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter, Säg und Pinsel und die Wände, treibe Scherze ohne Ende, machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen, denn du kennen dich doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss. Ist für heute wirklich Schluss.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch für heute ist wirklich Schluss.
supply my sky of blue after you. Could I love after you? Why should I take the time to try? For who else could qualify after you? Hold my hand and swear you'll never cease to care, for without you there, what would I do? I could search years, but who else could change my tears into supply my sky of blue after you? Who could I love after you? Why should I take the time to try?